Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks am Samstag. Heute ist der 13. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Unser Gast ist heute Dr. Agnieszka Ładak-Konefał, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollen heute selbstverständlich unter anderem über die Kommunalwahl sprechen. Ein halbes Jahr nach den Wahlen zum Sejm waren die Polen erneut zur Stimmenabgabe aufgerufen. Am letzten Sonntag fanden Kommunalwahlen statt. Wie schon im Oktober landete die Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński mit gut 34% auf Platz 1. Die liberal-konservative Bürgerkoalition des vor knapp 4 Monaten als Ministerpräsident vereidigten Donald Tusk erzielte etwas mehr als 30%. Auf das moderat-konservative Parteienbündnis Dritter Weg entfielen immerhin noch gut 14, auf die Linke allerdings nur noch gut 6%, etwas weniger als die Oppositionspartei Konföderation. Wie würden Sie den Verlauf der Kommunalwahlen und den Ausgang zusammenfassen?
Ja, vor allem alle haben sich als Gewinner erklärt. Das ist interessant. Die Kommunalwahlen erlauben das zu sagen, weil wir so viele Ebenen haben, dass bei jeder Ebene man das ein bisschen anders analysieren kann. Und das auch natürlich klar, dass alle wollen sich als Gewinner sehen. Polen hat die PiS gewonnen, wenn man die Prozentzahl sieht, aber wiederum in einigen Regionalparlamenten hat die Partei verloren. Die Mehrheit verloren, deshalb kann man eigentlich keinen richtigen Gewinner so nennen. Also vielleicht die Reihe nach. Die Tatsache, dass PiS doch die stärkste Partei ist, ist schon für diese Partei ein Erfolg, aber zeigt auch, dass diese Partei doch sich zusammenhält, dass die Zeit des Kaczyńskis noch nicht vorbei ist, dass diese Partei hat klare, disziplinierte Unterstützer, die auch diesmal abstimmen gegangen sind, und das ist auch eine wichtige Nachricht für die heutigen Koalitionspartner, dass die Zeit der PiS ist wirklich noch nicht vorbei. Also das ist zum Thema PiS, und jetzt, wenn man so die Ergebnisse der Bürgerkoalition analysiert, da haben wir sehr verschiedene Kommentare eigentlich gehört. Viele haben gesagt, das sei ein kleiner Misserfolg. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich denke, das wurde einfach übertrieben. Die Erwartungen wurden übertrieben. Auch Tusk hat die Erwartungen hochgeschaukelt. Sie haben schon was Besseres sich erhofft, haben das nicht geschafft. Aber ich denke, das war ein bisschen naiv. Die Wähler sind nicht so, dass sie plötzlich die anderen Parteien verlassen werden, ein paar Monate nach den letzten Wahlen. Die Unterstützung war in Ordnung, finde ich. Das konnte man so erwarten. Das war also keine Niederlage für die regierende Hauptpartei der Bürgerkoalition. Aber das ist auch eine bestimmte gelbe Karte, weil die Wahlbeteiligung nicht so hoch war, der Wähler, die normalerweise diese Partei unterstützen würde. Und dann vielleicht noch die zwei letzten Bündnisse, der Dritte Weg, die haben das richtig gut geschafft, also die haben sich verteidigt. Nach den Parlamentswahlen wurde es gesagt, ja, das war vielleicht zu viel, was sie bekommen haben, das war nicht realistisch, dass sie so viele Unterstützer haben.
Und Tusk würde sie verschlingen mit der Zeit.
Genau, das ist nicht der Fall. Gut, zum Beispiel im Stadtrat Warschaus haben sie keinen Vertreter. Das ist symbolisch. Ja, Warschau hat schon den Dritten Weg eine gelbe Karte gezeigt, aber das hat auch mit dem Wahlsystem was zu tun. Aber am Ende hat die Bauernpartei zusammen mit der Partei Polen 2050 gut geschafft. Eine klare Niederlage für die Linken. Das ist wirklich
6%,
das ist wenig. Gut, die Kommunalwahlen waren nie ihre Wahlen. Die linken Parteien waren immer schwach. Das ist auch damit verbunden, dass die Kommunalwahlen in Polen so Wahlen eher der Bürgermeisterebene sind. Also Leute gehen abzustimmen, um einen Kandidaten für die Bürgermeisterstelle zu wählen. Und die Linken haben da eher schwachen Kandidaten oder keinen Repräsentanten. Und die anderen Wahlzettel nimmt man mit und gibt die Stimme auch der Partei, die den Bürgermeister gerade in dem Ort aufstellt. Und die Linken sind hier einfach schwach. Auch das Thema Abtreibung, was sie so hochgeschaukelt haben, hat hier nicht geholfen. Das ist kein Thema für die Kommunalwahlen. Das wurde betrieben von den Linken und deshalb so ein Ergebnis. Ich denke, die müssen wirklich das stark analysieren. 6%, das ist wirklich fast an der 5%-Hürde. Da müssen sie richtig etwas damit tun.
Über die Abtreibung werden wir noch sprechen. Glauben Sie, dass die Spannungen in der Regierungskoalition vor den Wahlen, dass sie vielleicht auf die Wähler negativ gewirkt haben?
Es mag sein, das heißt, einige Wähler hätten sich denken können, ja, ich habe eigentlich meine Stimme im Oktober diesen Parteien gegeben, weil sie sich gerade nicht streiten wollten, weil sie so eine positive Kampagne hatten und jetzt streiten sie. Aber gut, das war auch eine Taktik, Wahltaktik dieser Parteien. Sie wollen sich schon irgendwie differenzieren. Sie wollten zeigen, was sind ihre Stärken. Also das war zu erwarten. Das muss man so im Wahlkampf. Es ist nur meine Hoffnung, dass jetzt auch in dem Europawahlkampf sie das nicht wiederholen werden, dass gerade bei den Europawahlen werden sie mit einer Stimme sprechen. Aber ein bisschen Spannung in so einer differenzierten Koalition muss sein. Also das ist naiv zu glauben, sie werden immer schön und einig sein.
Gab es für Sie irgendwelche Überraschungen bei der Kommunalwahl?
Nicht so vielen. Überrascht haben einige Städte mit der Bürgermeisterwahl, zum Beispiel in Gdynien, wo der heutige Bürgermeister Sturek zu dem zweiten Wahlgang nicht geschafft hat. Aber wiederum, wenn man so Stimmen der Bürger da gehört hat, und ich hatte auch mit einigen Leuten da gesprochen, da hat man verstanden, Leute haben genug. Also das war eine Überraschung, dass das so schwach war, aber keine Überraschung, dass er nicht wiedergewählt wurde.
Er hat dort 20 Jahre regiert.
Genau. Also das ist schon eine Zahl, so dass man auch sagen muss, jetzt Zeit für die kommende, nächste Generation. Überrascht hat mich doch, dass der Dritte Weg wirklich keinen Vertreter im Stadtrat Warschau hat. Also das ist unter 60 Plätze, kein Vertreter, das ist schon überraschend. Ja. Das ist schon eine ordentliche Zahl, 60. Aber das ist schon wieder mit der Wahlmathematik verbunden, die sehr kompliziert ist.
Und die Tatsache, dass Rafał Trzaskowski, der bisherige Stadtpräsident von Warschau, im ersten Wahlgang die Wahl gewonnen hat?
Ja, das war schon eine Überraschung, dass er so gut gewonnen hat, so hoch. Wiederum, wenn ich mich nicht irre, er hat insgesamt weniger Stimmen bekommen als vor 5 Jahren. Also da, wenn man die Stimmenzahl analysiert, dann ist das nicht so toll wie damals. Aber man hat schon den zweiten Wahlgang erwartet. Gut, die Warschauer waren vielleicht auch klug um wollten Geld sparen. Der zweite Wahlgang kostet auch. Und jetzt muss der Trzaskowski sofort liefern, ohne jetzt wieder Wahlkampf zu führen. Habe ich solche Stimmen gerade gehört.
Das könnte sein. In Polen gibt es wieder mal eine emotionsbeladene Diskussion über das Abtreibungsgesetz. Bei der letzten Sitzung haben die Parlamentarier über Vorschläge zur Lockerung der Abtreibungsgesetze diskutiert. Im Sejm gibt es 4 Vorschläge zu diesem Thema. Die Linken fordern die teilweise Aufhebung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Abtreibung und Abtreibungshilfe vor, sowie die Möglichkeit einer Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Der Entwurf der bürgerlichen Koalition sieht ebenfalls einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche vor. Der Entwurf des Dritten Weges nimmt die Bestimmung wieder auf, die einen Schwangerschaftsabbruch im Falle irreversibler fötaler Defekte erlaubt. Eine Lösung, die bis zum Urteil des Verfassungsgerichts vom Oktober 2020 galt. Wieso ist das Abtreibungsrecht ein hochexplosives Thema in Polen? Wir haben die Diskussion schon mehrmals durchgemacht.
Ja, wir haben in der Tat die Diskussion schon mehrmals durchgemacht, aber nicht nur wir. Also das Thema war auch hochkomplex in anderen Ländern. Ist nicht mehr so. In Polen in der Tat, wir sind so ein extremer Fall. In den anderen Ländern wurde das schon längst geregelt. Aber die Diskussionen waren früher auch sehr heftig. Also das ist nichts so Spezifisches. Spezifisch ist, dass das sich noch jetzt zieht und das immer wieder hochkommt. Viele sagen, das ist mit der Rolle der katholischen Kirche verbunden, vor allem mit der kirchlichen Hierarchie, die wirklich einige Politiker so stark beeinflusst. Da würde ich differenzieren, in der Tat, viele Priester haben hier eine sehr klare Stimme und sie machen Druck auf die Politik, aber auch viele gläubigen Katholiken haben einfach Bedenken und das muss man auch berücksichtigen. Wiederum, es gibt sehr progressiven Kräfte, die jetzt sagen, ja, in anderen Ländern wurde das geregelt. Also das ist ein hochkomplexes Thema, weil das zeigt, wie die polnische Gesellschaft sich entwickelt, dass da bestimmte Themen einfach noch nicht so vielleicht richtig, ruhig, inhaltlich diskutiert wurden. Das ist das Problem, dass Politiker diskutieren und nicht Ärzte oder Fachleute diskutieren Politiker und Priester, vielleicht sagen wir das so, und nicht Fachleute, Ärzte, Frauen.
Ethiker, Philosophen, genau. Zum Beispiel.
Das ist eigentlich ihre Rolle und deshalb ist das so hochgeschaukelt, so auch laut und wenig inhaltlich leider.
Ein Teil der Regierungskoalition, der Dritte Weg, die Gruppierung Dritte Weg, schlägt einen Volksentscheid über das Abtreibungsgesetz vor. Laut einer neuen Studie ist aber die Hälfte der Befragten gegen ein Referendum. Sollten die Bürger in einer solch delikaten Angelegenheit tatsächlich entscheiden oder versuchen die Politiker, die Verantwortung auf die Bürger zu schieben?
Ja, einerseits ist es natürlich einfacher, die Verantwortung, also für die Politiker einfacher, die Verantwortung zu schieben. Aber ich würde sagen, nicht deshalb ist man Politiker geworden, um jetzt ein schönes Leben zu haben. Man muss wirklich die Verantwortung übernehmen. Dafür ist man Politiker. Das Referendum ist natürlich generell ein gutes Instrument. Bürger sollen sich äußern dürfen. Das ist toll, wenn man fragt, was die Bürger meinen, aber gerade in diesem Fall nur die Tatsache, dass die Fragestellung so kompliziert ist, wie soll die Frage lauten, wofür sollen die Leute abstimmen und was das heißt am Ende, wofür sind sie, das zeigt mir der potenzielle Referendumskampf, das wird keine Kampagne sein, das wird ein Kampf sein, wird so verlaufen, dass wir nur weitere Spaltungen erwarten können und das dürfen wir uns nicht antun. Vor allem würde ich sagen, gerade wir wissen, wer sich dann am meisten freuen würde. Unsere Feinde, die im Osten von Polen sitzen, das heißt Russland. Und wenn die Polen sich noch tiefer spalten lassen, da werden sie sich freuen. Und das dürfen wir uns nicht erlauben.
Vielleicht haben wir auch keine große Erfahrung im Thema Volksentscheid. Wir hatten in den letzten Jahren ein paar Volksentscheide durchgemacht. Die meisten sind eigentlich gescheitert.
Ja, sie sind gescheitert, weil sie auch sich um Themen drehten oder die Art und Weise, warum sie organisiert wurden, wurde immer in Frage gestellt von bestimmten Parteien, also politischen Kräften in Frage gestellt oder sogar lächerlich gemacht. Die Gründe, warum sie überhaupt organisiert wurden, waren sehr fraglich und auch sehr politisch gemeint. Das war nicht positiv gemeint, wir lassen den Bürger entscheiden, sondern man will als Referendumorganisator einfach was beweisen. Das ist nicht, warum man Referenden machen soll. Deshalb haben die Polen so eher eine negative Einstellung zu diesem Instrument. Schade, weil wir sollen schon hier was Positives damit verbinden.
Schauen wir jetzt auf europäische Themen. Die Europäische Union hat nach 8 Jahren des Ringens einen Migrationspakt. Das Dokument wurde vom Europäischen Parlament angenommen. Es wird erwartet, dass die Länder den Pakt am 29. April annehmen. aber das wird eine reine Formalität sein. Dies sei ein historischer Tag für Europa, kommentierte die Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola und fügte hinzu, dass sich die Union mit einem der größten Probleme Europas befasst habe. Die Migration sei eine europäische Herausforderung, auf die es eine europäische Antwort geben müsse, sagte indes die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen. Die Begeisterung der führenden Vertreter der EU-Institutionen wurde jedoch von der Mehrheit der polnischen Abgeordneten nicht geteilt. Die Abgeordneten von PO, PSL und PiS stimmten gegen den Pakt. Und Polens Premierminister will dagegenhalten. Was kann er aber eigentlich tun?
Ja, der will erreichen, dass Polen aus dem obligatorischen Verteilungsmechanismus für Asylbewerber ausgeschlossen wird. Das ist das Ziel. Vielleicht die Reihe nach. Ende April wird der Rat mit qualifizierter Mehrheit abstimmen und das neue Recht würde in Kraft treten, wenn mindestens 55% der Mitgliedstaaten mit mindestens 65% der Gemeinschaftsbevölkerung dafür sind. Aber bis jetzt hat nur Ungarn gesagt, wir sind auch dagegen. Also diese Zahlen sind bis jetzt fraglich, dass Polen da so eine Koalition dann schafft. Aber das ist so spezifisch der Europäischen Union, die Schönheit der europäischen Politik, dass gerade wenn es um sogenannte lebenswichtige Interessen eines Landes geht, dann wird nicht so richtig abgestimmt, sondern man verhandelt unter Hintertüren und man versucht informell einen Kompromiss zu finden. Da kann man schon erwarten, dass die polnische Rolle bei der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge hier berücksichtigt wird und dass Polen, Deutschland und Frankreich dann helfen, so einen Kompromiss vorzubereiten und dass am Ende wird das so sein, dass genug Unterstützung für polnischen Sonderfall sein wird. Warum kann es so sein? Der Grund sind die kommenden Europawahlen. Viele erwarten, dass, also gerade in Frankreich, in Deutschland, sie haben wirklich Angst, dass ins Europäische Parlament zu viele euroskeptischen Kräfte ziehen, auch aus Polen, und dann ist das Parlament unfähig, was Konstruktives zu verabschieden. Und da die Logik ist, dass man jetzt der Tusk einfach helfen soll, sodass die PiS in Polen dann keine Argumente gegen Tusk hat. Ob das so dann läuft, müssen wir schauen, aber angeblich ist das deshalb doch möglich, obwohl das unmöglich erscheint, ganz theoretisch.
Mhm. Glauben Sie, dass dieses Thema zum Politikum wird? Einerseits meint Tusk, er sei gegen den Pakt, auf der anderen Seite wird er sowieso angegriffen, weil er den Pakt unterschrieben hat.
Ja, er wird sowieso angegriffen sein von Konföderation, von der Partei Recht und Gerechtigkeit. Wie gesagt, Europawahlen kommen und das ist ein tolles Thema, um Wahlkampf zu machen. Deshalb Tusk selbst ist so skeptisch, deshalb auch die linke Partei ist nicht so sehr stark dafür. Ja, auch einige Abgeordneten haben nicht dafür gestimmt, sie haben sich enthalten. Man merkt schon, das ist alles Wahlkampfmodus schon. Einfach, man weiß schon, wie hat man 2015 die Parlamentswahlen wegen so ein Thema verloren. Und man will hier keine weiteren Fehler machen. Deshalb, ich vermute, man will so abwarten und ein bisschen das Thema vermildern oder einfach nicht sich angreifbar machen.
Ein Schlüsselelement und gleichzeitig der umstrittenste Punkt des Paktes für Polen und die Länder unserer Region ist das im Pakt verankerte Prinzip der verpflichtenden Solidarität, das die Aufnahme von Migranten vorsieht. Die Umsiedlung kann stattdessen durch eine finanzielle Gebühr von etwa 20.000 Euro für jede nicht aufgenommene Person ersetzt werden. Vielleicht wird Polen bis zu der Europawahl nicht zahlen. Was passiert danach?
Ja, vielleicht wird Polen gar nicht zahlen müssen, wenn dieses Szenario, was ich dargestellt habe, doch dann passiert. Ja, da vielleicht gibt's eine Ausnahme für Polen, weil das wäre theoretisch möglich, dass die Länder, die sowieso Flüchtlinge aufgenommen haben, nicht aus Afrika oder aus dieser Region, sondern aus der Ukraine, dass sie ausgeschlossen werden, dann müssen sie gar nicht zahlen. Deshalb vielleicht müssen wir dann gar nicht zahlen. Aber wenn doch der Fall ist, dass Polen zahlen muss, da bin ich mir fast sicher, die EU wird so eine Regelung dann haben, dass man mit der Zahlungen erst irgendwann im Sommer anfängt. Die Bewusstsein, damit versteckt man die Populisten, ist sehr groß in den EU-Institutionen.
Auf der anderen Seite könnten viele Länder sagen, wir haben Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, die Tschechen, die Ungarn, die Slowaken, die Polen sowieso, die Rumänen, die Bulgaren, die Deutschen.
Genau, die Deutschen. Also da gibt es jetzt angeblich viel mehr ukrainische Flüchtlinge in Deutschland als in Polen. Ja, da können die Deutschen sehr gut mit dieser Argumentation dann anfangen. Und sie werden auch recht haben. Deshalb erwarte ich hier weitere Debatten. Das Thema bleibt. Das ist nicht so, dass man mit diesem Gesetz schon das Thema abgeschlossen hat.
Mhm. Diese Woche ist der 14. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Smolensk vergangen. Am 10. April 2010 stürzte das Flugzeug TU-154M, das die polnische Delegation zu den Feierlichkeiten des 70. Jahrestages des Katyn-Massakers beförderte, bei Smolensk ab. Dabei sind alle 96 Menschen, einschließlich des Präsidentenpaares Lech und Maria Kaczynski, sowie weitere hochrangige Vertreter des polnischen Staates ums Leben gekommen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind die Feierlichkeiten ruhig verlaufen. Sind die Emotionen inzwischen verblasst nach den 14 Jahren?
Ja, erstens, zum ersten Mal seit Jahren, die Regierung liegt nicht in den Händen der PiS, die diesen Jahrestag für sich immer nutzen wollte. Also es war einfach nicht möglich, organisatorisch das so hochzuschaukeln als Regierung. Das ist schon natürlich wichtig, wie viel Spielräume man hat. Das war auch kein so emotionales Thema in den öffentlichen Medien, aus dem gleichen Grund. Das war natürlich ein Thema, aber anders dargestellt. Aber ja, zweitens haben Sie natürlich recht, Emotionen sind schon verblasst. Man ist schon ein bisschen müde mit dem Thema. Auch einige können denken, ja, 8 Jahre PiS an der Macht, wenn das wirklich ein Attentat war, warum haben Sie das international nicht geklärt? Warum haben Sie gar nichts geschafft? Leute haben jetzt andere Probleme und die Emotionen sind ja schon weg. Die Zeit spielt hier auch natürlich eine Rolle.
Ein großer Teil der polnischen Gesellschaft glaubt aber immer noch, nach 14 Jahren, an ein Attentat. Wieso denn eigentlich?
Ja, ein großer Teil, aber immerhin keine Mehrheit. Also glauben 29%.
Ein Drittel
plus,
so.
Ein Drittel plus 17% haben keine Meinung. Das ist interessant, dass man keine Meinung hat. Das Thema ist so bekannt, dass eigentlich jeder Pole 4 Meinungen dazu haben sollte, aber zumindest eine. Aber genau das ist der Punkt. Man ist schon so müde mit dem Thema, dass ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, oh, ich weiß nicht, schwer zu sagen, ich will über das Thema gar nicht reden, gar nichts hören. Das sind diese 17%. Und 29% sagen, das war ein Attentat. 34% wählen die PiS gerade. Das steht im Zusammenhang, ja. Man merkt einfach, wer denkt, das war ein Attentat, wer wählt die PiS. Und das, so erklären sie die Zahlen, finde ich.
Wollen Sie jetzt sagen, dass alle PiS-Fehler Fans von Verschwörungstheorien sind?
Nicht alle, aber nicht alle sind auch jetzt, natürlich nicht alle, die abgestimmt haben und für PiS glauben bestimmt an den Attentat und umgekehrt nicht alle, dann haben die PiS gewählt und so weiter. Aber es gibt bestimmte Zusammenhänge natürlich.
In den ersten Stunden, in den ersten Tagen nach der Katastrophe von vor 14 Jahren haben sich die Polen tatsächlich vereint. Vermissen Sie diese Momente nicht? Und glauben Sie, dass eine solche Situation noch möglich wäre?
Ja, ich vermisse diese Momente. Das ist wirklich, das tut weh, wenn man so beobachtet, wie gespalten sind die Polen heute. Wie viel Hass gibt's in der öffentlichen Debatte? Wie weit man sich nicht vertraut gegenseitig, dass man gar nicht inhaltlich diskutieren kann. Schade. Dass man keine Feiertage gemeinsam begegnen kann, das ist wirklich, das tut wirklich weh. Ob noch so sowas möglich ist, ich hoffe, wir haben keinen solchen ähnlichen Grund zuerst. Das muss man sagen.
Zum Glück.
Und ich hoffe, es bleibt auch so. Ich hoffe aber doch, wenn bestimmte Generationen nicht so viel zu sagen haben in Polen, wenn jüngere Generationen vielleicht mehr zu sagen haben, dass wir wieder inhaltlich und professionell miteinander diskutieren können. Große Hoffnung auf die jungen Generationen.
Wir beenden also unser Gespräch mit einem kleinen Hoffnungsschimmer.
So ist es.
Dr. Agnieszka Wada-Konefa, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das waren die Themen der Woche aus Warschau. Das Gespräch finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.